bin begeistert von dem Herbstcamp und auch daran zurückdenke, dass wir vor 12 Jahren das erste James Herbstcamp am gleichen Ort durchgeführt haben. Damals habe ich noch mit als Leiter. Dieses Jahr haben die Kinder gesagt, sie wollen uns nicht sehen. Unsere Kinder sind hier noch 6, 4 und 1 gewesen und sind auch dabei gewesen, so als ganz kleine Pfüpfli. Und jetzt sind sie eben selber dabei, so geht die Zeit durch. Und ich hoffe eins, und um das geht es heute in der Predigt, dass wir eben nicht nur älter werden, sondern dass auch sonst etwas passiert in unserem Leben. Das wäre das Ziel von heute Morgen. Vor 3 Wochen habe ich gesagt, ich bin ein Glühwürmchen. Und der Jakobus hat uns herausgefordert, ein breites Lichtspektrum zu haben und zu leuchten in dieser Welt. Wir sollen Frieden suchen, bereit sein nachzugehen, sich etwas sagen zu lassen. Freundlich, barmherzig und unparteiisch sein. Und wir sollen das einfach leuchten lassen in der Öffentlichkeit, auch wenn es nur 0,0144 Lumen sind. Wie ein Glühwürmchen. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein, das Leuchten. Weil in der Bibel steht, Epheser 1, Vers 3, wir sind mit jedem geistlichen Segen vom Himmel ausgestattet. Und doch stelle ich mir immer wieder mal ernsthaft die Frage, warum ich so wenig Leuchtkraft habe. Es hat eine Zeit gegeben, so in den ersten Ehejahren, da habe ich Silvia, meiner Frau, immer so in einem Kärtchen, einmal auf den Geburtstag oder auf die Weihnacht geschrieben, dass ich eigentlich möchte der beste Ehemann von sie sein und dass ich möchte ein bisschen kommunikativer werden und dass ich ein bisschen angenehmer möchte werden und so weiter. Da habe ich immer so gute Vorsätze gehabt und kurz darauf eben einmal ist es wieder gewesen, dass ich dann noch wieder mühsam und ich bezogen gewesen bin. Darum schreibe ich heute gar nicht mehr. Oft bin ich ein richtiger Pfahl. Wir sind in Barcelona gsi, auch dieses Jahr in Spanien und in Barcelona. Und dann sind wir von der Familia Sagrada zurückgelaufen. Silvia hat den Stadtplan in der Hand gehabt und ich die Orientierungssinn. Und dann sind wir so an einer Kreuzung gestanden und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir da durch. Und Silvia hat gesagt, nein, wir müssen da durch. Und dann habe ich gesagt, gib mir die Karte, ich zeige es dir. Und habe ihre Karte genommen und habe ihr zeigen. Bevor ich nur schauen konnte, wo wir sind, hat sie mir sie wieder weggerissen. Weil sie nicht wollte, dass ich jetzt gerade wieder die Führung übernehme. Ich verstehe das ja. Aber was daraus geworden ist, ist, dass wir stinksauer sind aufeinander. Und dass wir den nächsten, ich weiß nicht genau, eine halbe Stunde bis eine Stunde nicht mehr geredet haben zusammen. So blöd. Kennst du so Situationen? Okay. Amen. Dann muss ich auch nicht weiterreden. Warum gibt es so häufig Momente von der Angst, vom Zweifel, vom Neid, von der Ablehnung, vom Stolz und von der Wut? Bei mir war es übrigens verletzter Stolz gewesen, in dieser Situation. Wenn doch der Herr von der Herrlichkeit in uns lebt, warum gibt es immer wieder diese Momente? Kennst du in deinem Leben auch die Spannung zwischen der Wirklichkeit, so wie es halt ist, und der biblischen Aussage, so wie es könnte sein? Falls du das nicht erlebst in deinem Leben, dann bist du entweder perfekt oder du hast noch nicht wirklich gelesen, was für Attribute einem Nachfolger von Jesus in der Bibel zugeschrieben werden. Um die schmerzliche Diskrepanz zwischen dem Status quo und dem Ideal auf die Schliche kommen, befassen wir uns heute nicht mit dem Glühwürmli, sondern mit dem Elefant. Ich habe folgende Geschichte gelesen, und zwar, dass Elefanten in Thailand, das ist dort, wo sie jetzt gerade trauern, wegen dem König Bhumibol, dass sie dort zu Arbeitstier abgerichtet werden. Und zuerst, was sie diesen jungen Elefanten müssen abgewöhnen oder was sie müssen erziehen sozusagen, ist, dass sie nicht mehr flüchten. Und dann machen sie folgendermaßen: mit einem kleinen Elefanten dicke Ketten am Fuß an und an einen dicken Baum binden. Und immer dann, wenn der kleine Elefant einen Fluchtversuch macht, dann kommt der Trainer hinführen und schreit den Elefant an. Wenn er sich wieder ein bisschen beruhigt hat, kommt ein anderer, bringt ein bisschen zu essen und redet ihm wieder gut zu. Die Lektion ist klar, oder? Der Elefant muss begreifen, Fluchtversuch bringt nichts, ich schaffe es sowieso nicht und es geht mir sowieso besser da. Mit der Zeit wird der Fluchtversuch ein bisschen weniger und irgendwann hört der Elefant ganz auf, das zu versuchen. Und in dem Moment, wo die Fluchtversuche aufhören, machen sie es anders. Dann nehmen sie ein dünnes Seil, das an den Fuß anbindet und an so ein Sträuchli anbindet. Und eigentlich könnte der Elefant, der unterdessen erwachsen ist, problemlos davonlaufen. Aber er macht es nicht. Weil er ein Seil am Fuß hat und die Eindruck hat, es geht sowieso nicht. In seinem Kopf hat sich die Erfahrung eingebrennt, die Fesseln, die sind sowieso nicht zu lösen. Und jeder Versuch bringt nur Ärger. Ziel von unserer Existenz ist das Fruchtbringen, ist das Glauben. Über das reden wir ja das ganze Jahr. Ich soll in den verschiedensten Lebensbereichen, und heute sind wir beim Leben, oder nicht nur heute, schon seit dem Jakobusbrief sind wir im Lebensbereich vom öffentlichen Leben, in der Öffentlichkeit. Wir sollen Frucht bringen und Frucht, die beschreibt sich im Galater 5, Vers 22 mit folgenden Zutaten. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn unser Wesen von dieser Frucht prägt ist, dann werden unsere Entscheidungen im Leben Frucht hervorbringen. Wir werden Leben hervorbringen. Unser Leben wird eine Bedeutsamkeit bekommen. Leben hervorbringen meine ich nicht nur etwas Positives, sondern etwas Bedeutsames, das über das Leben von dieser Welt rausgeht, das irgendwo einen Ewigkeitswert hat. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, steht, damit er Frucht bringt. Und ausgehend von dem Ebenbild sollen wir die Herrschaft ausüben. Ich möchte das an dem Vers aufzeigen, wo Gott den Menschen geschaffen hat, im 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Dort steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild. Das ist dasselbe Bild, oder? Die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Also Ebenbild, herrschen. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, fruchtbar sie. Das ist die Berufung vom Menschen. Nach seinem Ebenbild zu leben, aus dem muss er herrschen und in dem muss er Leben hervorbringen. Diese Möglichkeit aber hat der Mensch verloren, weil der Adam sich freiwillig an einem anderen Bild unterordnet hat. Der Mensch hat die Ebenbildlichkeit verloren, aber nicht die Fähigkeit zu herrschen. Sondern der Mensch herrscht jetzt ausgehend von dem Bild von der Schlange. Davon geht Paulus aus, in im Römer 3, Vers 23 schreibt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also wir haben etwas verloren, wir haben die Ebenbildlichkeit von Gott verloren und das ist genau die Sünde. Bei Sünde müssen wir nicht immer zuerst an moralisches Versagen denken, sondern das ist genau die Ebenbildlichkeit, die Herrlichkeit, die wir verloren haben. Die Folge davon ist, dass schon in der zweiten Generation nach dem Adam der erste Mord passiert ist. Und seitdem schreit das Elend von der ganzen Welt zum Himmel. Schauen wir in die Welt raus. Der Mensch bringt Tod hervor, weil Angst und Egoismus leiten seine Entscheidungen. Das ist die Sackgasse, in der wir drin leben, oder? Aber Gott sei Dank gibt es einen Ausweg. Der Vater im Himmel hat von Anfang an einen Plan gehabt, und zwar hat er alles wieder in Einklang bringen mit seinen ursprünglichen Absichten. Durch zwei Begriffe, Erlösung und Errettung, das ist der Ausweg. Und ich möchte euch sagen, was diese zwei Begriffe bedeuten, die sind ganz wichtig, das ist ein bisschen Theologie, aber Theologie ist immer sehr spannend und vor allem auch sehr praktisch. Wieder alle Ruf von der Theologie. Erlösung bedeutet ein Recht zurückkaufen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Was heisst eigentlich Erlösung? Erlösung heisst, ein Recht zurückkaufen. Und im alten Israel ist es so gewesen, dass jemand dann über die wirtschaftliche Not geraten ist, dann hat er entweder sich selber oder sein Besitztum verkauft. Aber nach dem Gesetz ist es nicht möglich gewesen, dass ein Erbteil, der einer Familie zugeordnet war, dass der nicht mehr nicht wieder zu der Familie zurückkommt. Und der Akt, wo da wieder zurückgekommen ist, zu der Familie, der Besitztum, da hat man Erlösung genannt. Das Zurückkaufen vom Besitzrecht. Und genau das hat Jesus mit uns tun. Er hat uns als sein Eigentum erworben. Darum heisst Jesus, ist der Erlöser. Christus ist unser Erlöser, heisst, er hat das Besitzrecht an uns zurückgekauft. Er hat uns zurückgekauft, damit wir wieder in seinem Ebenbild leben können. Ich möchte das wunderschön aufzeigen an einem Text aus dem Titus 2, 13 folgender. Dort steht: Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, da kommt ein Wort, Erlöser, Jesus Christus erscheinen wird. Der Jesus Christus ist der, der das Besitzrecht an dir und mir zurückgekauft hat. Und jetzt geht es weiter, das ist ganz wichtig, das ist die Grundlagenvers. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen. Eigentumsrecht zurückkauft. Das bemüht ist, Gutes zu tun. Da ist alles drin. Von dem Ausweg. Jesus hat den Preis gezahlt, er ist der Erlöser. Damit wir wieder unter seinem Besitz sind. Und damit wir wieder Gutes tun können. Und das Bemühen da, das ist ein bisschen von der Übersetzung her ein bisschen missverständlich. Das heisst nicht, er hat Mühe und gab sich Mühe oder so und es ist ihm nicht gelungen. Sondern heisst, er ist befähigt, um wieder Gutes zu tun. Das ist eigentlich der Plan von Gott. Und dafür hat Christus gezahlt. Dass du als sein Eigentum gute Frucht bringen kannst. Zum Elefanten zurück. Das ist eigentlich der Moment, der Lösung ist der Moment, wo die schwere, dicke Kette abgenommen wird und von dem Baum weggelöst wird. Das ist der Lösung. Jetzt ist aber das Problem, wie der Elefant, passiert es oft, dass wir dort stehen bleiben, obwohl wir gar nicht müssten. Das ist ein grosses Problem. Und da sage ich, wenn wir nicht nur älter werden, sondern auch ein bisschen mehr Frucht hervorbringen, dann geht es genau um den Punkt. Du bist kein Elefant. Aber wir sind gern, sehr gern Elefanten. Jetzt kommt das zweite Wort, der Rettung. Weil mit der Lösung ist noch nicht genug. Nachdem Jesus nach der Auferstehung zurückgegangen ist zum Vater, hat er den Heiligen Geist gesendet. Er hat Dynamit in Jesus Leben. Dynamit. Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird der Heilige Geist als Dynamis, als Kraft bezeichnet. Da kommt Dynamit in unser Leben hinein. Und das Zeichen von einem Gläubigen ist, dass er Christus immer ähnlicher wird in seinem Reden und, Handeln Christus widerspiegelt. 2. Korinther 3, Vers 18 ist da beschrieben. Und der Geist des Herrn, also das Dynamit in unserem Leben, oder? Wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Da kommt ein Prozess in Gang. Der Prozess von der Errettung ist das Innenwachsen, das Bild von Christus. Gerettet sein heisst eigentlich aus seinem Ebenbild heraus zu herrschen, zu leben. Mit der Erlösung hat der Prozess angefangen, in dem Verlauf wir immer mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Das Zurückwachsen, die Wiederherstellung vom Ebenbild, das ist das Spannungsfeld, das wir alle drin erleben. Und ich am Anfang erklärt, eigentlich müsste es doch ganz anders sein. Und doch ist es so. Die Spannung zwischen dem Status quo und dem Ideal. Darum sagt der Paulus, und der schlägt genau die gleiche Kerbe, im Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das würde bedeuten, bleib nicht einfach stehen als Elefant, oder? So eine Sklave, die Gefangenenmentalität. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Der Wort, den Paulus da braucht, die Verwandlung von unserem Denken, heisst Metamorphose auf Griechisch. Und Metamorphose kennen wir auch, das ist die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Das ist eine Metamorphose. Und interessant ist auch, dass eine Raupe sich nicht vermehren kann. Nur der Schmetterling kann sich vermehren. Also es passiert etwas in der Veränderung von unserem Denken, von unserer Denkweise, passiert, dass wir von einer nicht vermehrenden Person, Raupe, zu einer sich vermehrenden Schmetterling werden. Wo Frucht bringt, wo Leben bringt. Jesus hat uns befreit durch in den vielen Jahren von der Knechtschaft, wo wir an dieser Kette gehangen sind, haben wir gelernt, wie Sklaven zu denken und nicht wie Kind von Gott. Ohne den Prozess vom Lernen, von dieser Denkveränderung, ohne die Verwandlung, ohne die Erneuerung wird die Frucht in unserem Leben sehr mager ausfallen und die Spannung zwischen dem Soll und Ist wird noch zunehmen. Die Denkweise von einem Sklaven ist wie ein dünner Strick an einem nicht vorhandenen Hindernis. Trotz der Wirkungslosigkeit hält es uns von einem Leben ab in der Freiheit. Es hält uns davon ab, in der Freiheit und in den Verheißungen von Gott zu leben. Den Strick gibt es tatsächlich. Die Regungen der Seele sind real. Die Frage ist, bleiben wir da dabei stehen oder nicht? Oder gehen wir im Glauben weiter? Ich möchte das einmal so ein bisschen erklären mit zwei Beispielen, die nicht zu kurz greifen, aber gleich sie greifen. Wie wir uns etwas gewöhnen. Wir sind zum Beispiel mit dem Bus auf Spanien runtergefahren. Und da schaukelt er so richtig schön auf Spanien runter, oder? Und dann ist man so richtig schön unten. Und wenn man aussteigt, dann schaukelt es einfach weiter. Obwohl es eigentlich gar nicht mehr müsste. Man hat sich so daran gewöhnt, unser Körper hat sich daran gewöhnt und es schaukelt einfach weiter. Oder so 98% von den Telefonen, die ich abnehme, melde ich mich mit Seetalkiller alt weg. Und dann bin ich manchmal daheim und nehme das Telefon ab. Und dann muss ich immer zuerst einen Moment warten. Was muss ich jetzt sagen? Ich muss immer überlegen, daheim, wie muss ich mich anmelden? Man gewöhnt sich daran. Und das ist genau das Problem von uns Menschen. Wir haben uns daran gewöhnt, an die Denkweise von einem Sklaven, der angebunden ist an einen dicken Baum. Und lebt weiterhin so, wie man schon längst nicht mehr müsste. Und das muss aufhören. Parallel dazu ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ganz eine spannende Geschichte. Wir wissen ja, dass das Volk Israel, die ist über ein paar Generationen hinweg in der Gefangenschaft gewesen. Eben am dicken Seil, an der dicken Kette beim Pharao. Und dann hat Gott das Volk befreit, durchs Wasser durch, sie sind zum Feuer am Berg vom Sinai gekommen. Gott hat dort den Bund mit ihnen geschlossen und das Nächste, was Gott mit ihnen vorgegeben hat, war, dass sie das verheißene Land in Besitz nehmen können. Das gelobte Land in Besitz nehmen können. Aber sie sind stehen geblieben, weil sie in ihrem Denken immer noch Sklaven gewesen sind. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, 12 Kundschafter sind ausgesendet worden in das Land, in das gelobte Land. Sie sind zurückgekommen und haben gesagt, da hat es Riesen. Da hat es total befestigte Städte. Und gesagt, da haben wir keine Chance mehr, Wüstenvolk. Wir haben keine Chance, um das Land rein. Sie sind ausgehend von den Umständen, haben sie Entscheidungen getroffen und nicht ausgehend von der Verheißung von Gott und von der Kraft Gottes. Das ist das Problem. Und ich sage euch und uns, ich sage es mir und ich sage dir, es ist viel mehr parat in deinem Leben. Weil das Seil ist los, wo du dran bist. Du musst nicht mehr deine Entscheidungen nach Angst und nach deinen Umständen fällen, sondern du darfst deine Entscheidungen nach der Verheißung und der Kraft Gottes fällen. Und da müssen wir einüben. Da braucht es eine Veränderung von unserem Denken. Zwei haben sich anders verhalten von diesen Kundschaften, der Kaleb und der Josua. Warum haben die beiden nicht mehr die Sklavenmentalität gehabt? Die 10 anderen haben ja nicht gelogen. Es hat Riesen gegeben im Land und die Städte sind wirklich befestigt gewesen. Aber sie haben ihr Urteil auf der Grundlage von äußeren Umständen und nicht ausgehend von den unbeschränkten Möglichkeiten und von der Kraft Gottes getroffen. Das ist eine Sklavenmentalität. Ein Relikt aus dem todbringenden Umfeld, das uns geprägt hat, aus dem wir aber erlöst sind. Wenn wir also die Spannung erleben, die ich sie am Anfang gesagt habe, zum Beispiel in einer Nähe oder so, oder als Haushalt im Alltag, dann liegt das an unserer Prägung. Und das ist normal. Es zeigt keinen persönlichen Mangel an, sondern zeigt, dass wir noch einen Weg vor uns haben. Dass wir nicht nur älter werden sondern auch unser Denken verändern. Das Ziel ist die Wiederherstellung vom Ebenbild durch ein erneuertes Denken. Das ist der Weg dazu, das erneuerte Denken. Und das Ergebnis von der wiederhergestellten Ebenbild ist das Hervorbringen von Frucht. Wie kannst du und wie kann ich die Sklavenmentalität überwinden? Die Rückverwandlung in seine Ebenbildlichkeit ist der Weg der stetigen Gemeinschaft mit Gott. Er führt in die Befreiung. Ich greife den Josua raus, der war schon einer von den 12 Kundschaftern, die anders ihre Rückmeldung gebracht haben. Der gesagt, es stimmt zwar, dass das Riesen hat, es stimmt zwar, dass die Städte befestigt sind, aber wir haben die Verheißung von Gott und wir haben Gott auf unserer Seite und wir gehen. Im 2. Mose 33 steht, dass der Josua seine ganze Zeit in der Gegenwart von Gott verbracht hat, im Zelt der Begegnung. In diesen gemeinsamen Zeiten hat er Gott besser kennengelernt, so lange bis seine Überzeugungen die alte, also Gottes Überzeugung, die alte Denkweise überwunden hat. Und so war er frei von Angst und hat nicht mehr gedacht wie ein Sklave. Seine Überzeugungen vom Josua basieren auf den Verheißungen von Gott und nicht auf den Umständen, die er sieht. Die Lösung für uns alle von dieser Spannung ist, durch erneuertes Denken die Sklavenmentalität ablegen. Ganz praktisch bedeutet das, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott pflegen. Durch Lesen von seinem Wort und durch Gebet. Das Lesen von Gottes Wort und das Gebet ist der Weg vom da, von unserem Leben, zum dort von Gott. So wird aus unserem Willen Sinn willen. Und wir werden viel Frucht bringen. Es tut mir leid, dass das die Lösung ist. Es wäre viel einfacher, wenn, wenn ich euch einen heißen Tipp geben und sagen, erstens, zweitens, drittens. Und es ist alles gut. Aber ein erneuertes Denken ist die Folge von einer stetigen Gemeinschaft mit Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Völlig unpopulär. Meinen wir. Aber eigentlich ist es hochattraktiv. Wir waren im Camp Nou, im grössten Stadion dieser Welt, in Barcelona. Und dort müssen Sie ein bisschen aufpassen wegen dem Rasen, dass er immer schön ist, oder? Dass er nicht gel wird so am Rand, weil die Sonne nicht anscheint. Und dann haben sie so einen riesigen Apparat, den sie gehabt, der hat etwa ein Sechstel vom ganzen Spielfeld abdeckt. So Lampen, so wie wo der Rasen bestrahlt hat, oder? Dass der die richtige Bestrahlung bekommt, dass er schön grün wird. Dass er sozusagen Frucht entsteht. Und genau das brauchen wir auch. Wir brauchen diese Lampen. Wir brauchen das Gegenüber von Gott. Damit in unserem Leben kann Frucht entstehen kann. Damit nicht nur abstirbt und alles geil wird in unserem Leben. Wir alle müssen durch Metamorphose den Weg von einer Raupe zum Schmetterling gehen. Die Beziehung mit Gott ist kommunikativ. Ist eigentlich hochattraktiv. Vielleicht sagt Gott, hey, rufe mal deine Person an. Oder mach das und das. Und du fängst an, im Gehorsam fängst du an, die Sachen zu machen, die Gott dir sagt. Und du erlebst im schlichten Gehorsam, dass Frucht entsteht. Und dein Vertrauen zu Gott wird grösser. Und du fängst an, Gott zu fragen über alltägliche Sachen. Du fängst an, fragen, was soll ich dem Chef sagen? Wie soll ich mich da in dieser Situation verhalten? Und so weiter. Und auf diese Weise wird die Beziehung zu Gott immer enger und schließlich ist er uneingeschränkt König in deinem Leben. Das Leben ist wie ein Tanz. Der Bräutigam mit der Braut tanzt. Er führt und sie gewinnt immer mehr Vertrauen und Sicherheit mit jeder Drehung. Bei jedem Ausfallschritt, bei jedem Wurf, wo der Bräutigam perfekt meistert, wächst Bewunderung und Zuneigung von der Braut. Im weiteren Verlauf wird die Einheit zwischen den beiden immer stärker. Und das ist das Bild zwischen Gott und dir. Dass die Einheit immer stärker wird und du viel Frucht bringen kannst. Wenn du das machst, dann wirst du ein hervorragender Ehepartner, ein guter Geschäftspartner und einen wertvollen Arbeitskollege. Dein Leben wird fruchtbar. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du alles vorbereitet hast, dass du alles tust in unserem Leben, was es braucht. Das Einzige, was du von uns verlangst, ist, dass wir anheben. Dass wir in die Gemeinschaft eintauchen mit dir und uns verändern lassen. Du bewirkst die Veränderung von unserem Denken, von der Sklavenmentalität in die Freiheit raus. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder, der da drin sitzt, dass wir alle nicht nur älter werden, sondern dass wir Menschen werden, die deine Kraft im Leben erfahren, wo deine Verheißung, die du gehst, wahr werden in unserem Leben. Bitte dich im Namen Jesu, Vater im Himmel, dafür. Lass du das geschehen in unserem Leben. Und gib uns Kraft und gib uns Disziplin, um den Weg zu gehen, von der Raupe zum Schmetterling. Schenk du, dass wir Menschen dürfen werden, die Frucht bringen, die Leben hervorbringen, die wohltun an den Orten, wo sie sind, in den Gemeinschaften, wo sie zuhause sind. Zu deiner Nähe. Amen.